Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Hallo aus Oschersleben. Ja, wir haben es schon angedroht bei den Testfahrten in Hockenheim. Wir sehen uns das nächste Mal hier in Oschersleben. Das tun wir jetzt in diesem Moment, Martin. Und wir haben uns mal hier eine ganz hübsche Behausung ausgesucht, ne?
Ja, hier ist nett. Erstmal muss man ja sagen, Oschersleben, Sunshine City an diesem Wochenende. Wirklich toll. Ich sehe jetzt gerade, guck nach draußen. Ein paar Wolken machen sich da breit, aber ansonsten bisher der erste Renntag, müssen wir sagen, super.
Wir haben das erste Rennen der DTM der Saison 2024, 40 Jahre DTM, auch schon gesehen. Ein sehr spannendes Rennen, ein sehr überraschendes Rennen.
Ja, auf jeden Fall merkt man wieder, dass das Rennen erst dann vorbei ist, wenn die Zielflagge geschwenkt wird und nicht 5 Minuten vorher. Also da kann in der Zeit auch noch einiges passieren, wie man beim Team Schubert gesehen hat. Sorgte leicht für Unmut beim Teamchef, nachvollziehbarerweise, aber that's racing.
Moment, lass uns mal von vorne anfangen. Am Start stand ein gewisser Marco Wittmann mit seinem grünen BMW an letzter Stelle.
Ja, das war da, wo er stand, und jetzt gegen Ende des Rennens war es nochmal ganz vorbei. Im Grunde sind die ja mehr oder weniger belohnt worden, die am Anfang des Rennens ja auch vorne standen, muss man ja so sagen.
Gut, also wer es nicht gesehen hat, Marco Wittmann hat durch einen wirklich coolen Boxenstopp es geschafft, von der letzten Startreihe bis auf Position 1 mit, ich glaube, 50 Sekunden Vorsprung zu kommen, weil er in einer Full Course Yellow oder gerade vor einer Full Course Yellow in die Boxengasse gefahren ist und es wirklich voll ausnutzen konnte. Und dann ist er, auch wenn man unter einem Safety Car gestartet ist, immer noch in Führung liegend unterwegs gewesen. Und plötzlich war der Benzindruck weg. Man weiß noch nicht genau, war es irgendwie ein technischer Defekt, hat irgendeiner vergessen, einen Liter Sprit mehr drauf zu kippen. Und dann war das Rennen zu Ende und er ist stehen geblieben.
Das war wirklich Pech für den einen, Glück für die anderen. Aber gut, morgen ist das nächste Rennen und mal sehen, was sich da so tut.
Meinst du, Marco Wittmann wird selber einen Reservekanister mitnehmen?
Eigentlich müsste er das machen, aber
ich würde es ihm raten.
Ja, schaden kann es nicht, auf keinen Fall.
Sonst zur Not, wenn er keinen hat, hast du noch einen im Auto?
Nee, tatsächlich nicht.
Also, ich habe auch keinen mehr.
Ich bin aber auch so, mein Wagen ist so konfiguriert, dass ich sogar extra Volumen habe, was meine Tankkapazität betrifft. Das ist irgendwie, da war glaube ich im Business-Paket mit drin, dass ich einen extra großen Tank habe. Ich wäre heute durchgefahren.
Du hättest noch 2 Runden mehr gefahren.
Kein Problem.
Na gut, dann geben wir ihm den Tipp, zur Not vielleicht mal hier irgendwo beim ADAC fragen, die haben garantiert einen Reservekanister, und den mal nachts voll machen und dann mit ins Auto nehmen. Unter den Fahrersitz klemmen oder irgendwie sowas, mit Gaffertape festkleben.
Ja, man muss viel drüben bei Nimex vorbeigehen, habe ich vorhin noch gesehen. Ich bin dort gewesen, da stehen noch 1-2 Kanister rum. Wenn man die befüllt, dann sollte es auch für die letzten Runden reichen.
Ich glaube, wenn dem am Ende der Saison einen Reservekanister gibt, dann spricht er mit niemandem.
Ja, ein schönes Schleifchen drum. Oh, oh.
Kommen wir mal zu was anderem. Es war voll hier oder es ist voll hier. Also ich habe heute Morgen bei der Anfahrt gestaunt, wie viele Menschen schon einen Parkplatz gefunden haben und zu Fuß zur Rennstrecke gegangen sind. Und auch hier auf den Parkplätzen im Fahrerlager, es ist bumsvoll.
Ja, das sind die Momente, wo man sich mal freut, morgens im Stau zu stehen. Nämlich wenn man dann an die Rennstrecke reist und weiß, okay, das wird ein guter Tag, viele Zuschauer da. Und genau so ist es. Und wenn man jetzt vom Fahrerlager aus auf die Tribüne schaut oder Tribünen schaut, ist es ja schon sehr imposant, diese Steintribüne. Nur ich bin vorhin mal dort gewesen. Man vertut sich da so ein bisschen, wie viel Zuschauer und Fans sich auch auf diesem ganzen Tableau noch befinden. Da,
du meinst auf der Wiese?
Ja, genau, auf der Wiese. Die haben ihre Stühle da mit und aber auch die in dem Moment dann auch gerade irgendwo anstehen. Da sind ja zahlreiche Buden da oben, Eis, Getränke, Würstchen, was weiß ich. Die sieht man ja jetzt von hier unten alle gar nicht, aber das Plateau ist im Grunde voll mit Menschen und das ist klasse. Ich habe jetzt noch keine offiziellen Zahlen. Und heute ist Samstag. Es gibt ja noch viele Menschen, die heute ihre Tätigkeit nachgehen oder irgendwie im Garten unterwegs sind, aber es lässt sich vermuten, dass das morgen noch mal etwas voller sein dürfte.
Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen generell für die Saison. Also das zeigt wirklich, Motorsport macht wieder Spaß. Und das hast du auch gemerkt. Also die Leute, die wirklich im Fahrerlager unterwegs sind, die machen Fotos, die holen sich Autogramme. Also du siehst wirklich nur fröhliche Gesichter. Und es sind nicht nur, jetzt bin ich mal fies und sag mal, vor einiger Zeit waren es hauptsächlich Leute in meinem Alter und älter, also so Mitte 50 bis, was weiß ich, 60, 65, die hier rumrannten. Es sind ganz viele junge Menschen da, es sind ganz viele junge Familien da. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr gutes Zeichen, dass Motorsport, dass DTM wieder cool ist.
Ja, ich empfinde das genauso wie du. Das ging heute Morgen schon los, als die Leute ins Fahrerlager reinströmten. Viele Familien auch, kleine Kinder, sag ich mal. Ich habe vorhin zeitlang mit Ralf Schumacher zusammengestanden, wir hatten gesprochen und...
Du hast jetzt einen tollen Bogen geschlagen, kleine Kinder, Ralf Schumacher, das musst du jetzt erklären.
Nein, was ich jetzt sagen wollte ist auch, er ist ja immer einer, der für jedes Foto oder Autogramm zu haben ist und da konnte man natürlich auch in dem Zusammenhang sehen, welche Zuschauer dann da sind, von jung bis alt, die sich gerade zu Ralf stellen und ein Selfie machen. Das ist wirklich für alle ein ganz tolles Erlebnis an diesem Wochenende.
Ja, finde ich auch. Und die DTM-Fahrer sind dafür bekannt, dass sie wirklich hier auch Zeit haben, mal für ein Foto und auch mal ein Autogramm zu schreiben und vielleicht mal 3-4 Worte zu wechseln. Und ich glaube, das Erlebnis DTM ist in diesem Jahr was anderes, als man das vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren hatte.
Ja, also gerne so weiter. Die Fahrer, gebe ich dir völlig recht. Natürlich, wenn du irgendwie mal das Training, Qualifying oder Rennen versammelt hast, hat jeder so seine 5 Minuten, wo du mich dann wahrscheinlich auch nicht ansprechen bräuchtest. Aber nein, tatsächlich, durchweg alles gute Jungs, alles gute Leute, die da sind. Und die lassen sich auch gerne ansprechen und sind dann auch für Bilder und Autogramme zu haben. Die wissen, worum es geht. Die wissen, dass die Nähe zum Fan auch wichtig ist und das gepflegt werden muss. Und die machen ja alle ihren Top-Job. Und ich habe vorhin mit einigen vom ADAC gesprochen. Sind super gut zufrieden, alle echt gute Laune. Es passt alles zusammen. Die Fans, das Rennen, das Wetter. Es hätte kein besserer Saisonstart sein können.
Also wir können die Menschen wirklich nur einladen. Und wenn du selber bei der DTM noch nicht warst, es gibt genug Rennen in Deutschland, es gibt sogar in Holland eins, es gibt eins also in Zandvoort, in Strandnähe, sensationell, kann man auch vielleicht mit einem kleinen Urlaub oder Wochenendausflug verbinden. Es gibt eins am Red Bull Ring in Österreich, wenn man da irgendwie auf Urlaub ist, da einfach mal vorbeischauen. Es lohnt sich wirklich, es ist ein schönes Erlebnis, was auch bezahlbar ist, Karten ab 39 Euro.
Also da kriegst du wirklich für gutes Geld auch wirklich was geboten. Das Wochenendticket, wie du sagst, ist wirklich bezahlbar, man kann hier gut und in der Nähe parken. Also es lohnt sich wirklich. Wenn du jetzt irgendwo deinen Sonntag woanders verbringst und Eintritt zahlst, bist du teilweise auch ein paar Scheine los. Und nochmal, wir können sicherlich jeden und gerne einladen, sich mal ein DTM-Wochenende oder auch ein anderes Rennwochenende, von denen es ja glücklicherweise in Deutschland einige gibt, anzusehen. Immer wieder gerne, klar.
Was auch was Besonderes ist, findest du, glaube ich, auch nicht woanders, kostenlose Getränke. Also gut, du kriegst jetzt nicht Kaffee, Schnaps, Bier oder sonst irgendwas, sondern es gibt wirklich kostenloses Wasser. Das heißt, du bringst deine Flasche mit, kannst sie so auch voll machen, wie du willst. Es gibt mehrere Stationen im Fahrerlager, um die Tribünen herum, gehst hin, machst voll, kostet nichts, fertig.
Ja, das ist eine ganz tolle Idee mit BWT und ADAC, dass du diese Waterstations hast und wirklich kostenlos Wasser zapfen kannst. Das ist ja tatsächlich, ich meine, jetzt haben wir hier noch milde Temperaturen, nur ich kann mich tatsächlich auch an Rennen am Norrisring erinnern.
35 Grad, ja.
Wo die Leute wirklich dann mit ihren Bechern, Flaschen oder was sie dann eben hatten, an diesen Wasserstellen standen. Und es ist auch völlig richtig so, das so frei zur Verfügung zu stellen. Es ist eigentlich ein Gut, was jedem zur Verfügung gestellt werden sollte, ohne dass er da was für bezahlen muss. Wer Durst hat, sollte ihn löschen können. Und das wird hier wirklich exzellent durchgeführt. Gleichzeitig ist es natürlich nachhaltig, weil jeder im Grunde mit seiner Flasche oder was er gerade hat, sich da was zapfen kann. Tolle Idee, also stehe ich voll hinter.
Ja, und was du gerade sagst, also nachhaltig, der ganze Müll von Pappbechern oder Plastikbechern, der liegt natürlich nicht rum. Man sagt ja oft, Motorsport ist nicht nachhaltig. Nein, stimmt nicht. Also hier der ADAC mit der DTM und auch mit dem GT Masters, der kümmert sich schon um das Thema Umweltverträglichkeit, so gut wie es geht. Ne? Wir können nicht 100% CO2-frei sein. Das geht so schnell nicht. Aber Step by Step geht das Ganze schon.
Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte eben mit Vertretern des Motorsportteam Germanys, dieser Stiftung, auch nochmal das Gespräch. Da geht es ja um Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung oder die finanziellen Mittel dafür generiert man natürlich nur, wenn man den Motorsport als solches bewerben kann. Und natürlich befasse ich mich da mit dem Thema. Wir reden über das Thema E-Fuels. Wir selber entwickeln E-Fuel-kompatible Schmierstoffe. Gleichzeitig arbeiten wir an dem Thema der nachhaltigen Schmierstoffe. Dann geht es dann auch wirklich darum, man will ja keinen Vergleich machen, man will keinen Wettbewerb machen, okay, Fußball, Tennis oder wie auch immer. Nur wenn man sich das vor Augen führt, nehmen wir mal Formel 1, weil das sehr prominent ist. Das, was im Grunde hinten rauskommt bei den Autos, ist im Grunde der kleinste Wert, der damit heranzuziehen ist, was CO2-Ausstoß betrifft. Und man muss es wirklich sagen, eine Formel 1-Saison stößt bei Weitem nicht so viel CO2 aus wie jetzt eine Fußball-WM. Ich weiß nicht, ob wir bei 250.000 Tonnen oder was liegen.
Ich weiß es nicht, da bin ich echt überfragt.
Diesen Wert haben wir, glaube ich, nagelt mich da jetzt bitte alle nicht fest, liegen wir, glaube ich, auch bei 250.000 Tonnen. Die Fans, die anreisen und so weiter, das tut sich alles nichts. Und ich bewerbe das Thema Motorsport natürlich auch in der Form, dass ich sage, okay, wenn ihr euch da engagiert als Förderer, als Sponsoren, als Partner oder wie auch immer, dann unterstützt ihr Firmen wie die OEMs oder so wie uns, an dem Thema Entwicklung zu arbeiten, die auch, sagen wir mal, die Straßenautos und den Gebrauch dieser Straßenautos ein Stück weit CO2-freier machen. Und es geht immer oder in vielen Bereichen von der Rennstrecke auf die Straße. Und solange es Motorsport finanziert werden kann und die Entwicklung im Motorsport finanziert werden kann, tun wir auch alle was für den normalen Autobetrieb da draußen. Deshalb, ich kann es nach wie vor immer nur wieder bewerben, sich da auch zu engagieren. Es ist nicht dreckig, es ist nicht dreckiger als viele andere Sportarten vielleicht auch in der Gesamtsumme.
Moment, da muss ich jetzt nochmal drauf einsteigen. Also du oder Ravenol nutzt das wirklich, um Komponenten zu entwickeln, die später mal für die Straßenfahrzeuge sind, damit die halt weniger CO2 ausstoßen, weil weniger Reibung im Motor, bla bla bla, dafür sind ja Schmiermittel in der Nacht. Also für die ist es wirklich ein Labor, um die Produkte auszuprobieren. Das macht man nicht im Labor oder im Computer, sondern du brauchst wirklich hier ein Rennauto, was unter höchsten, unter schwersten Bedingungen testet, ob das wirklich für die Straße in Ordnung ist.
Das trifft genau zu. Wir haben ja, sag ich mal, entsprechende Techniker in unseren Laboren. Da ist es natürlich so, dass wir auch da einen Projektleiter, einen technischen Projektleiter für den Bereich Motorsport haben. Und da wird wirklich entsprechend entwickelt, auch mit den OEMs zusammen, auch im Bereich der nachhaltigen Kraftstoffe. Das muss alles zusammen matchen, erstmal für den Motorsport, weil es muss ja stabil sein. Wir reden erstmal über die Stabilität, gerade bei einem Marathonrennen wie dem 24-Stunden-Rennen. So, und dann reden wir über
das. Wäre es gut, wenn das Auto ankommt, ja.
Genau, darum geht's. Der Schmierfilm darf auch da nicht reißen. Ich sag mal, wenn es 24 Stunden unter Vollbelastung langt, was die Leistung betrifft, der Schmierstoffe, dann weißt du auch, okay, es geht für den normalen Straßenbedarf auch. Aber das ist nicht einfach nur eine Floskel von einer Rennstrecke auf die Straße. Es ist tatsächlich so. Wir entwickeln hier und wir führen viele, viele Gespräche an den Rennstrecken unter der Woche, Teams-Sitzungen und was es nicht alles gibt, die das Thema Technik, Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung dieser Komponenten vorantreibt.
Manche Gegner sagen ja, Rennen sinnlos, die fahren nur im Kreis, die verbrennen Sprit, müssen weg. So, wenn die jetzt von heute auf morgen weg wären, wäre das für dich ein Problem, zukunftsfähige Schmierstoffe weiterzuentwickeln?
Das wird schon ein ganz wichtiges Standbein wegbrechen, was für uns jetzt sehr gut nutzbar ist. Also man müsste sich tatsächlich Alternativen überlegen. Es müssten halt, wir müssen ja Prüfstandsläufe durchgeführt werden. Und natürlich kommt bei diesen Motoren auf den Prüfständen hinten ja auch irgendwo was raus.
Also man kann das Ganze nicht irgendwie simulieren mit, was weiß ich, Computern, mit KI, mit sonst irgendwas, sondern man braucht wirklich einen Motor, der das Ergebnis ausfährt, der es erfährt.
Genau. Richtig, man hat Erfahrungswerte und und bastelt natürlich erstmal irgendwo was zusammen, wo man denkt, okay, das passt. Aber am Ende des Tages stehen wirklich da die Tests auch auf der Strecke und dann zeigt sich, wie wettbewerbsfähig das Produkt dann am Ende des Tages tatsächlich ist. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich meine, so laufen die Motoren hier und gleichzeitig unterhalten wir die Fans.
Also das ist eine gute Sache, um wirklich für die Zukunft mal was zu tun und um natürlich auch, logischerweise, wir haben alle Spaß, wenn wir auf der Tribüne das sehen, aber es steckt ganz viel Ingenieurskunst dahinter.
Ja. Genau, und das ist ja, das Öl ist ja nur eine Komponente. Es geht um jedes Teil. Über Reifen brauchen wir nicht reden, das ist ja genauso. Nein, der Motorsport ist für die Weiterentwicklung wichtig.
Unternehmen, die jetzt sagen, nee, wir machen da nichts, also auch wir möchten uns da nicht engagieren als Sponsor oder als Teampartner, weil das ist dreckig, die machen eigentlich was falsch, weil sie könnten mithelfen, dass es noch schneller, noch sauberer wird.
Genau, das ist die Message, die ich da gerne platziere. Also man tut nichts Schlechtes damit, oder man macht keinen Dreck, sondern man hilft uns damit oder gibt uns die Mittel, an diesem großen Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit weiterzuarbeiten.
Bei vielen ist das so, die geben immer die Message raus, nee, wir würden gerne sponsoren, aber wir machen zum Beispiel ökologische Dinge wie, keine Ahnung, Fenster, Türen oder sonst irgendwas, um möglichst viel Energie im Haus zu halten. Das passt nicht mehr zu unserer Philosophie. Das ist aber eigentlich falsch.
Ja, ich schreibe natürlich keinem vor, wo er sich engagiert und was er macht. Das sei ja jedem unbenommen. Da habe ich jetzt ja kein Problem mit. Ich will jetzt auch keinen mit Gewalt bekehren. Es hängt sicherlich auch von der Sparte ab. Mal, wir haben natürlich ein Produkt, was ein Automotive-Produkt ist. Und damit sind wir natürlich im Motorsport zu Hause. Aber es schadet sicherlich nicht, auch für, sag ich mal, automotive fremde Branchen, sich dieses Schild, diesen kleinen Orden oder wie man es nennen will, wir sind Entwicklungspartner im Motorsport für eine ökologische Zukunft, ans Revers zu heften.
Und du hast es eben gesagt, das Motorsport-Team Germany, das ist sowas wie die Nationalmannschaft, ich sage das jetzt mal, der Automotorrad-Rennfahrer. Ja? Das ist nicht irgendwie so eine Klötcherbude, sondern das ist eine Nationalmannschaft. Das ist genau wie die Fußball-Nationalmannschaft. Und wenn man sich da engagiert, dann fördert man logischerweise auch die Zukunft der Jugend.
Ja, genau. Nationalmannschaft ist sicherlich ein guter Begriff, weil die entsprechenden Verantwortlichen und die Förderkandidaten tragen ja den Bundesadler auf der Brust, wenn man so möchte. Und auch sind natürlich die Symbole unserer Nationalfarben sind im Logo integriert. Es ist, ist tatsächlich eine Akademie, vielleicht vergleichbar mit der französischen FFSA. Und dann geht es einfach darum zu schauen, okay, welche Personen könnten im Motorsport einer Karriere entgegensehen und dass man auch sagen kann, okay, wir haben einen deutschen Sportler, Top-Sportler wieder hervorgebracht und da geht es um da die entsprechenden Mittel zu bündeln, auch abseits der finanziellen Mittel, die da nötig sind, auch anders Support zu geben mit gewissen Trainingsprogrammen. Und das wird halt mit diesem Motorsportteam Germany konzentriert.
Wenn du da jetzt mehr Infos zu haben willst, ich habe da auch noch mal einen anderen Podcast zu gemacht. Pack den Link da einfach mal rein, kannst du mal draufklicken. Da haben wir mal ganz genau erklärt, was ist das eigentlich, was steckt dahinter und wo soll die Reise hingehen? Weil ich glaube, wenn wir das jetzt beide erklären, dann sitzen wir hier noch eine Stunde.
Genau, da könnten wir uns richtig drüber auslassen. Ich finde es eine tolle Sache. Wir selbst engagieren uns da in diesem Bereich und wir hoffen alle, dass es da bald auch auf Früchte trägt und vielleicht ein nächster deutscher Motorsportstar, ob auf zwei oder auf vier Rädern, mal ins Rampenlicht rücken kann.
Naja, in der Vergangenheit haben wir ja viele gehabt, die also wirklich auch aus diesem Bereich kamen. Sebastian Vettel ist einer, da hieß das Ganze noch nicht Team Germany, sondern da hieß das Ganze Stiftung ADAC. Wen haben wir noch gehabt? Wir haben noch einen Michael Schumacher gehabt, der im Prinzip auch aus diesem ganzen Weg kam. Wir haben alle möglichen gehabt, aber so die ganz großen Stars, die es halt eben in die Formel 1 geschafft haben, die fehlen. Und da kümmert sich dieses Team halt drum, damit wir bald wieder, keine Ahnung wen, in der Formel 1 haben.
Ja, genau. Und das sagen wir, Motorsport-Team Germany ist ja auch ein starkes Brand. Ich meine, man nicht suggeriert damit, sondern man stellt wirklich damit heraus, okay, es ist eine nationale Aufgabe, der man sich gegenüber sieht. Das sind jetzt vielleicht große Worte, aber im Grunde ist es ja nichts anderes, dass man gemeinsam guckt, okay, wen können wir jetzt wirklich explizit da nach vorne bringen? Und es sind sehr kompetente Leute in diesem Stiftungsrat und Leute und Partner und der Freundeskreis, zu dem ich mit Ravenol auch gehören darf, die im Motorsportlichen natürlich auch exzellent vernetzt sind.
Und das ist ja das Wichtige eigentlich. Also es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch wirklich, die richtigen Leute zu haben, die dir helfen können oder vielleicht mal eine Tür öffnen können.
Genau, es geht darum, auch um Entscheidungshilfen zu treffen, welchen Weg man geht, ist jetzt meinetwegen das Thema Formel 1, das, wo man darauf arbeitet, oder gibt es eine andere Rennserie? Man möchte ja zum einen natürlich einen guten Sportler, eine gute Sportlerin hervorbringen. Ganz klar, wo, sag ich mal, die Leute sich identifizieren. Ich meine, wir sind da schnell bei einem Michael Schumacher, den mal jeder kennt, und wir wissen, was damals in den Wohnzimmern los war, wenn Ron Sonntags er seine Rennen fuhr. Und da hinzukommen, wäre natürlich schon ganz schön, ja.
Was denkst du, wie viel Zeit wird es brauchen? Also ich glaube, sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Also das werden wir jetzt nicht 2025 haben.
Du meinst, dass der nächste Shootingstar da... Naja, nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Tim Tramnitz sehe, der jetzt bereits in der Formel 3 fährt, er ist ja Formel 4 gefahren, dann in der Freka, jetzt in der Formel 3. Rein theoretisch mal dahingesponnen, nächstes Jahr noch eine Saison Formel 3, vielleicht dann nochmal Formel 2. Das kann alles in 3-4 Jahren schon passieren, dass man da mal an die Tür der Formel 1 anklopft. Also jetzt nochmal hineingewünscht gesprochen, zwischen einem Formel 1 Einstieg und einer dort dann fulminanten Karriere liegt sicherlich dann nochmal ein großer Schritt, aber da schon mal wieder jemanden platziert zu haben, wäre ja schon erstmal super. Ich meine, was waren das jetzt für coole Nachrichten, dass unser Nico Hülkenberg da jetzt mittelfristig ja weiterhin mit und in der Formel 1 plant und da jetzt dann sauber / Audi-Fahrer wird.
Da komme ich jetzt mal dazwischen und sage, ich glaube das erst, wenn die Dinger beim ersten Rennen über die Start- und Ziellinie gelaufen sind. Bei Audi bin ich mir nicht sicher, ob die das wirklich machen.
Ja gut, dann bin ich mal optimistischer. Also wir können ja mal wetten.
Worum? Um Red Bull oder was?
Ja, um den Kühlschrank vielleicht komplett.
Willst du auch einen haben? Meine beste Freundin will immer so ein Ding haben.
Ja, das sieht nicht schlecht aus, ne?
Also ich weiß nicht, ich bräuchte jetzt nicht so einen Kühlschrank bei mir in der Küche, aber wenn du einen haben willst.
Ich muss mal ausmessen, ob da in der Regale auch so kleine Bierflaschen zwischenpassen. Ne? Mal gucken.
Sehr cool. Also wir lassen uns mal überraschen, ob Audi dann irgendwann mal fährt. Lass uns mal zurückblicken. Wir haben im Vorgespräch mal so ein bisschen gequatscht, was so alles in der letzten Zeit passiert ist und so weiter und so fort. Und da hast du gesagt, du hast heute oder in diesem Jahr eigentlich ein Jubiläum. Eigentlich hier hast du sogar ein Jubiläum.
Ja, genau. Ich habe im Grunde 20-jähriges Motorsport-Jubiläum für und mit Ravenol. Ja, das ist richtig. Also damals, also es ist nicht heute der Tag vor 20 Jahren, sondern es ist der Saisonstart in Oschersleben vor 20 Jahren, 2004. Beru Top 10 in Oschersleben war im Grunde mein erster Tag in Diensten von Ravenol an der Rennstrecke. Ich bin schon vorher bei dem Unternehmen gewesen, aber meinen ersten Renneinsatz, wenn man es denn dann so bezeichnen möchte, der war genau vor 20 Jahren hier und an dieser Stelle.
Die Beru Top 10, da müssen wir dran erinnern, waren ganz, ganz viele Serien. Ach, ich überlege jetzt gerade, was gab es denn da alles? Toyota Yaris Cup, Ford, ja, Ford Fiesta, Ford Puma.
DMSB Produktionswagenmeisterschaft. So, Division 1, Division 2. Dann gab es den Recaro nach der ATS Formel 3 Cup.
Genau.
Dann gab es diesen, teilweise fuhr dann dieser Renault Cup da noch, dieser NEC Cup hieß er so.
Ja, genau.
War noch
Formelautos.
Eine Serie, die da fuhr. Dann hatten wir den Ford Fiesta Cup. Dann hatten wir den Toyota Yaris Cup. Teilweise, aber auch dann bei DTM fuhr dann der Seat Leon Supercopa Cup. Aber ich glaube, das war dann doch mehr DTM.
Der fuhr bei der DTM. Der war beim Beru Top 10, war da nicht mit bei.
Genau, aber wir hatten noch, also was war für Markenprogramm? Toyota Yaris ist klar. Ford Fiesta Cup gab es.
Dann gab es irgendwann einen Ford Puma Cup. Die haben das, glaube ich, das Auto gewechselt.
Genau. Und dann hatten wir ja immer, je nachdem, wo man dann war, so hier in der Magdeburger Börde, gab es dann noch so die Formel Hygo. Dann.
Stimmt. Die gab es auch immer. Ja.
Formel Autos. Also war hier schon richtig Rabatz. Fahrerlager war bis hinten voll. Und von morgens bis abends mal richtig Programm. Und dann weiß ich noch, war so ein bisschen eigentlich das Highlight dann am Samstag spätnachmittag und am Sonntag spätnachmittag die DMSB Produktionswagenmeisterschaft mit den
Touren. Ja, hinterher DTC hieß.
Genau, die nachher noch DTC hieß, dann war ja mal ADAC Procar, war ja auch dann, hieß dann mal ADAC Procar.
DTC fällt mir ja gerade ein, ja, wer uns ja auch gerne immer zuhört, Thomas Klenke ist irgendwann mal Meister geworden, das Ganze in einem Auto, was ein fettes Ravenol-Logo drauf hatte.
Ja genau, das war unser großer Einstieg in den Motorsport, das war das Team Hotfield mit Thomas Klenke, mit Patrick Bernhard und Michael Funke.
Genau, und Thomas hat den Titel nach Hause gefahren und da hast du wahrscheinlich gefeiert bis zum Umfallen, oder?
Doch, das war gut. Also da kann ich mich noch an ein, zwei Jägermeister erinnern, die es da...
Und danach ist der Filmriss, oder was?
Ja, so schlimm, so viel war da gar nicht da. Aber nee, das war gut. Das sind ja auch alle drei ja gute Jungs gewesen. Man trifft ja dann doch, oder hat nachher zumindest dann noch den einen oder anderen mal wieder getroffen. Und
Thomas Klenke ist öfter, glaube ich, zum Kaffee trinken da, ne?
Ja, Thomas hat mich jetzt tatsächlich in dieser Woche noch besucht, ja.
Siehst du, also schöne Grüße.
Ja, Shoutout an Thomas, herzliche Grüße, komm mal wieder vorbei.
Ja. Ja genau, Kaffee hast du immer, ne?
Ja, Kaffee ist nicht das Problem, damit kann ich wohl dienen, das ist kein Thema. Besorgt dann auch noch ein paar Kekse, ja, das passt.
Gibt es eigentlich noch die Ravenol-Kekse, fällt mir gerade ein? Vor ein paar Jahren hast du mich mit Ravenol-Keksen überrascht.
Ja, es gibt noch welche. Samor, das ist, wer bei uns zu Besuch kommt, der kriegt dann auch mal einen Keks.
Großartig, ich werde bald mal wieder zu dir kommen. Ja, das soll es eigentlich doch für heute gewesen sein, oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, sonst unterhalten wir uns demnächst wieder. Es wird sicherlich noch einiges stattfinden.
Ich komm auf den Keks vorbei.
Ja, sonst wann sehen wir uns denn dann? Vor dem ist das ja 24-Stunden-Rennen, ist ja auch schon bald.
Stimmt, das 24-Stunden-Rennen.
Aber nur 24-Stunden-Rennen.
Wo immer die Werbung bei mir noch im Aldi steht.
Stimmt, das hast du mir gezeigt. Finde ich cool. Das ist, da kannst du mal sehen, dass ein Titelrecht gar nicht so schlecht ist. Man wird automatisch dann hier und da mit abgebildet. Das ist schon ganz cool, ja.
Wer kann schon von sich behaupten, dass er beim Aldi an der Kasse steht?
Ja, ich selber stehe auch mal beim Aldi an der Kasse. Habe ich diese Woche noch.
Ja, aber ich nicht unbedingt mit dem Logo.
Habe ich auch alles gekriegt, was ich haben wollte, nur der O-Saft war aus.
Soll ich dir einen Tipp geben? Wirklich jetzt? Ein echter Tipp von mir ist, nimm den Mandarinensaft, diesen Direktsaft. Der ist zwar schweineteuer, der kostet der Liter 2,50 Euro, aber der ist super geil. Das ist echt mein Lieblingssaft.
Okay, dann wieder der feine Herr Tromm, der sich diese Sachen dann leistet. Okay.
Na, also komm, manchmal muss ich mir auch was gönnen. Und wirklich morgens ein Glas davon gönne ich mir. Mandarinensaft, Aldi, Direktsaft, 2,50 Euro, ruhig kaufen.
Wenn es deiner Gesundheit zuträglich ist, dann solltest du das auf jeden Fall machen.
So, jetzt haben wir auch noch über den Saft gesprochen. Martin, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sagen viele Grüße hier aus Oschersleben. Hoffen, wir sehen uns bald beim entweder ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen oder beim DTM-Rennen in der Lausitz.
Ja, das steht dann demnächst auch an. Aber bis dahin erstmal alles Gute und eine gute Zeit und ja, viel Spaß euch allen.
Bis dann, tschüss.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.